Ja, ganz früh am Morgen sind wir. Ich schaue mal in die Runde. Yannick Bakic sieht wahrscheinlich so frisch aus wie nie, wenn man bedenkt, wie wenig er geschlafen hat. Thomas Wagner, ja, Thomas Wagner lächelt, herrlich. Aber wir haben alle keine Chance gegen unseren Gast. Der hat sich sein bestes T-Shirt angezogen. Und die Haare, die stehen auch schon relativ gut. Patrick Ittrich, wie kann man nur morgens so unverschämt gut aussehen?
Das hat was damit zu tun, dass ich im Gegensatz zu euch, die ja im Fernsehen bei den Medien arbeite, morgens aufstehe als Polizeibeamter und einer geregelten Arbeit nachgehe.
Pass mal auf, lieber Patrick, ja? Also, wir waren heute Nacht um 2 Uhr zurück, der Yannick und ich. Und heute Morgen
Ja,
war
ich
der
sage ja
Yannick schon.
morgens.
Ja, und der Yannick war schon laufen heute Morgen. Ich war schon im Fitnessstudio. Und trotzdem schaffen wir es natürlich nicht annähernd in deiner Attraktivitätsnähe. Aber dass Journalisten nur im Bett liegen, das ist einfach nicht richtig.
Ja, okay, dann möchte ich das zurücknehmen und entschuldige mich in aller Form.
Die Entschuldigung nehmen wir herzlich gerne an. Du bist natürlich auch noch ein bisschen durch den Wind nach den beiden Schiedsrichterleistungen, die wir gestern in den jeweiligen Spielen gesehen haben. Da werden wir natürlich gleich drüber sprechen. Ich im Übrigen, meine lieben Freunde, ich sehe aus wie, als hätte mir gerade einer noch das Kissen ins Gesicht gedrückt. Also ich habe kaum 4 Stunden geschlafen. Wir haben hier so ein schönes digitales Hotel hier in Stuttgart und die Tür hat einfach nicht mehr funktioniert. Ich war erst um 4 Uhr wieder im Hotel. Vorher ging gar nichts. Wir saßen draußen mit Schotten. So konnten wir zumindest die noch mal ein bisschen trösten. Also wir brauchen heute die gesamte Energie von Patrick Ittrich, damit er unseren Podcast heute hochleben lässt. Und damit das gleich dann auch funktioniert, würde ich sagen, legen wir los.
Komm schon, jetzt ist der Augenblick, der Moment, für den du lebst. Es wird nicht einfach sein, es geht nicht alles von ganz alleine. Komm schon!
Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 4 zu 3, der Euro-Podcast, präsentiert von Magenta TV und Magenta Sport. Wir sind Tag 1 nach dem letzten Gruppenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft und wir sind im Achtelfinale. Aber sind wir auch jetzt titelreif? Wir werden alles besprechen. Wir werden wie immer hautnah dabei gewesen sein und jetzt auch in diesem Podcast das Ganze nachfühlen. Ich begrüße unsere Europameister der Herzen in der Herzobase, Yannick Bakic und Thomas Wagner. Und ich begrüße Deutschlands einflussreichsten Schiedsrichter. Ich würde fast sagen, Europas einflussreichsten Schiedsrichter. Ich habe nicht besten gesagt, denn dann würde ich lügen. Patrick Ittrich.
Ja, ich grüße euch und ich möchte, dass du dir das auch, dass du das auch nie sagst, weil das ist in der Tat nicht wahr. Danke sehr.
So, und jetzt holen wir uns ganz frische Eindrücke. Die erste Frage geht natürlich an die Herzobase. Yannick Bakic, Thomas Wagner, ihr seid im Prinzip gerade frisch aus Frankfurt gekommen. Die letzten Eindrücke, wie war's?
Also das Drumherum war toll. Frankfurter Publikum, würde ich sagen, fast nochmal eine Steigerung Stuttgart gegenüber, so was auch die Fußballstimmung angeht. Ich habe nach dem Spiel unten in der Mixzone eigentlich nur glückliche, völlig euphorisierte Gesichter gesehen. Möchte das auch gar nicht bremsen, aber bin schon ein kleines bisschen nachdenklicher. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte gedacht, wir sind weiter als Nationalmannschaft. Ich finde, wir haben gestern keine gute Leistung geboten. Jetzt kann man natürlich sagen, man muss auch Widerstände mal brechen und wir haben trotzdem am Ende einen Punkt geholt. Das ist das Gute. Aber ich finde, gestern gibt es schon einiges aufzuarbeiten. Da waren viele Spieler nicht in Form. Man muss über die Wechsel reden gestern. Und eins ist ganz klar, das wird ein ganz anderes Spiel. Aber eine Leistung wie gestern wird gegen hochkarätige Gegner sicherlich nicht reichen.
Hat er schon sehr gut zusammengefasst, der Weggy. Also ich gehe ein bisschen positiver an die ganze Sache ran. Erstmal haben wir die Gruppe gewonnen und das zählt. Alle sprechen jetzt von diesem Odonkor oder Neuville-Moment von 2006. Hatten wir wirklich gestern diesen Moment? Moment. Vor allem dieser Glücksmoment, den kannst du ja gar nicht planen. Also gefühlt würde ich sagen, dieser Punkt gestern ist fast wertvoller als die beiden Siege, die wir in den ersten beiden Spielen geholt haben, weil du diesen Last-Minute-Ausgleich kannst du eben nicht planen, nicht trainieren und das ist halt einfach der Glaube, den die Mannschaft hat und das ist das Positive, was wir da rausziehen können. Wenn wir jetzt detaillierter und kleinteiliger werden, dann müssen wir natürlich noch ganz viele Baustellen aufarbeiten, aber im Grunde genommen sind wir Gruppenerster. Und jetzt geht's weiter im Achtelfinale.
Ja, Janek, du sagst es, das habe ich auch gelesen überall, dieser Neuville-Moment. Patrick, du hast das Spiel natürlich auch verfolgt als Schiedsrichter und als Fan und hat es dieses Tor von Füllkrug etwas in dir ausgelöst, wie damals 2006?
Ich muss zu eurer Enttäuschung sagen, ich freue mich natürlich, wenn, es ist ja auch meine Nationalmannschaft logischerweise, gewinnt und auch am Ende Europameister werden sollte. Natürlich freut mich das, aber ich habe mir leider ein bisschen die Emotionen abtrainiert, was den Fußball betrifft. Ich gehe da sehr nüchtern ran, gerade was solche Spiele betrifft. Ich kenne natürlich alle, die da spielen, die meisten aus der Bundesliga. Und wenn jetzt so in der letzten Minute oder in der Nachspielzeit ein Tor fällt, da freue ich mich natürlich, aber ich raste nicht komplett aus. Insofern hat das jetzt nicht so mega was in mir ausgelöst. Wenn ich das jetzt nüchtern betrachte als Fußballfan, Schiedsrichter wird ja mal abgesprochen, dass sie Ahnung vom Fußball hätten, ein Teil natürlich auch zu Recht logischerweise, dann muss ich ja auch sagen, dass die Leistung generell jetzt nicht so gut war. Also ich möchte jetzt auch nicht auf einzelne Details eingehen. Ich fand einfach, dass ich glaube, ich weiß es einfach, wie es ist, wenn du zwei Siege in der Tasche hast. Ich glaube auch, dass Spieler wissen, dass wenn sie den letzten Rest gehen, dass eine Verletzungsgefahr da ist. Sie wissen, sie sind qualifiziert. Ich glaube, das macht mental was mit Spielern, wenn du weißt, dass du qualifiziert bist. Da wird nicht das letzte Prozent rausgehauen. Da kannst du als Trainer, da kannst du als Mannschaft noch so drauf einwirken. Das passiert nicht. Da bin ich relativ sicher. Und deswegen fehlen diese paar Prozente, um es komplett rauszuhauen. Und ich glaube, das wird sich im Achtelfinale ändern, weil Veggie, du hast gesagt, mit der Leistung kommt man nicht weiter. Natürlich kommt man so nicht weiter, wenn es gegen Hochkaräter geht, aber das wird so nicht passieren. Da bin ich relativ sicher, weil ich glaube, eine hohe Qualität steckt in dieser Mannschaft und das werden sie auch ausspielen im Achtelfinale.
Ja, im Achtelfinale bin ich auch bei dir, aber ich möchte trotzdem noch zwei Sachen dazu sagen. Mir persönlich ist das schon zu viel, dass alles, was in diesem Turnier passiert, mit dem Sommermärchen verglichen wird. Das ist meiner Meinung nach eine ganz eigene Geschichte. 2006 hatten wir eine Nationalmannschaft, wo 3 Monate vorher alle gesagt haben, das ist ja Wahnsinn, wir können froh sein, wenn wir über die Vorrunde kommen. Und dann war das auch ein Moment, der Mannschaft so Selbstvertrauen zu bekommen. Ich finde die heutige Mannschaft qualitativ, bin ich bei Patrick, viel besser eigentlich. Und ich glaube auch, dass du als Spieler, wenn du weißt, du bist schon durch, ein bisschen nachlässt. Was mir Sorgen macht, bevor wir ins Detail geht, ist, wir sind gestern mit einem ganz einfachen Kniff sind wir völlig aus dem Spiel geholt worden. Toni Kroos wurde aus dem Spiel genommen und die Innenverteidiger der Schweizer, die waren so hoch. Uns ist ja gar nicht mal eingefallen zu chippen oder sowas. Und ich finde, das ist eher so ein Moment, wo ich sage, gut, wenn das jetzt reicht, all das, was wir vorher so gut gespielt haben, die letzten 4, 5 Spiele, so zumindest ins Wanken zu bringen, dann darf man sich darüber schon auch mal Sorgen machen. Und mir ist es insgesamt, ich liebe die Schotten, aber das ist zweitklassig. Die haben wir 5-1 geschlagen. Wir haben biedere Ungarn, die an dem Tag trotzdem ordentlich gespielt haben, 2-0 geschlagen. Und wir haben gestern jetzt auch nicht übermächtige Schweizer 1-1 gespielt. Und wir tun eigentlich alle so, als wenn der Europameister aus dem Duell Spanien gegen Deutschland kommt. Und da möchte ich schon auch mal gerne ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken.
Aber wir dürfen doch jetzt auch nicht erwarten, dass wir, also wir haben ja vor ein paar Monaten hier gesessen oder gesprochen und da wussten wir gar nicht, ob wir die Vorrunde überstehen. Deswegen finde ich, sind die 7 Punkte, die wir jetzt haben, total fein. Wir haben diese Euphorie, wir haben diesen Moment und deswegen muss man das doch jetzt nutzen. Also ich finde es eher positiv.
Auf einmal ist er der Positive, Jannik Bakic. Wir können natürlich über 2, 3 Situationen sprechen aus dem Spiel. Jetzt müsst ihr es dann natürlich so machen für Leute auch zu Hause, die das vielleicht nicht gesehen haben, weil sie Schottland gegen Ungarn gesehen oder kommentiert haben, wie ich. Aber ich habe mir natürlich einige Szenen angeschaut und auch das ein oder andere durchgelesen. Jetzt fangen wir erstmal vorne an mit hinterher ist man immer schlauer. Wie hättet ihr es denn gemacht? Hättet ihr auf 1, 2, 3 Positionen vielleicht die Startelf verändert? Damit, wie Patrick Ittrich, das nicht passiert, dass da der ein oder andere vielleicht schon in Anführungszeichen satt ist, weil man schon das Achtelfinale erreicht hat?
Also wenn ich was dazu sagen darf, der keine Ahnung hat, das hätte ich 1000% gemacht. Ich finde, man verbiegt sich da als Trainer und das ist auch völlig unnötig. Das wäre viel besser gewesen. So gibst du zum einen kannst du ein bisschen Ruhe geben, so ein Turnier ist lang, man denkt immer, das sind alles austrainierte Profis, die müssen das aushalten können, die haben schon eine ganze Saison hinter sich. Und insofern, das ist schon anstrengend. Insofern, ich hätte getauscht auf 2, 3 Situationen und dann kannst du vielleicht im Nachhinein, wenn du merkst, okay, jetzt funktioniert es erst gar nicht, in jemanden bringen, die spielen alle seit Jahrzehnten Profifußball, naja, nicht ganz, aber zumindest ein paar, Und die wissen, was Phase ist. Also ich hätte das schon besser gefunden, aber
also ich Spekulation. Ich bin auch eher bei Patrick. Ich finde, du kannst auch schon ein bisschen mal gucken. Belastungssteuerung, ein Wirtz ist ein junger Spieler, der hat so viel gespielt. Du kannst vielleicht auch ein, zwei neuralgische gelbe Karten, wobei das ist natürlich auch immer die Frage, dann kriegt er jetzt die gelbe nicht und kriegt sie dann im Achtelfinale. Also da verstehe ich das Argument zu sagen, wenn einer gesperrt ist, dann muss eben ein anderer nachrücken. Da bin ich dann auf Seite von Julian Nagelsmann. Aber gehen wir es doch mal im Einzelnen durch, Strassi, weil du ja auch sagst, du hast es natürlich nicht gesehen. Also Manuel Neuer hat gestern zwei Bälle sehr gut gehalten. Er hat mit seinem Fuß, das war ja immer eine seiner großen Stärke, gestern eine große Streuung drin gehabt, gerade im ersten Durchgang. Ich finde, unsere Innenverteidigung, die bisher so gut gespielt hat, war gestern gar nicht da. Also Tah war ein bisschen fahrig, Rüdiger wieder so ein bisschen überheblich, würde ich fast sagen. Das hat mich so erinnert an dieses Japan-Spiel bei der WM, so von der Körpersprache. Groß habe ich gesagt, sie hatten versucht mit Andrich und Groß eine andere Aufteilung zu machen. Andrich sollte so eine Art Libero spielen. Und vorne kamen die Zauberer Havertz, Musiala, Wirtz gar nicht ins Spiel irgendwie richtig rein. Also bester Deutscher war meiner Meinung nach Kimmich. Und ich habe dann auch nicht verstanden, warum man in der Halbzeit nicht schon wechselt. Also wenn ich zum Beispiel sage, Schlotterbeck muss sich jetzt einspielen für Tah, dann bringe ich den spätestens in der Halbzeit. Man hätte vielleicht auch sagen können, okay, Rüdiger ist so fahrig, dann hole ich den raus, auch mal ein Zeichen setzen. Und eins ist auch ganz klar, zum Beispiel auf der linken Seite hat Raum in einer halben Stunde für mich fast mehr bewegt als Mittelstädt. Der hat das Tor vorbereitet gegen Stuttgart, aber ich würde ganz klar sagen, auch wenn Nagelsmann das, glaube ich, nicht machen wird, weil der möchte immer Stabilität, für mich müsste Raum am Samstag spielen.
Also vor dem Spiel war ich ganz klar dafür, dass wir die Startelf nicht ändern. Mich hat da Julian Nagelsmann echt komplett überzeugt, dass er sagt, wir müssen uns weiter einspielen, wir müssen unsere Qualität erhöhen und wir haben einfach nicht so viele Trainingszeiten und Spiele, dass wir einfach in den entscheidenden Spielen dann unsere Top-Elf auf den Platz bekommen. Deswegen bin ich ganz klar dafür, dass wir auch jetzt wieder, also wenn es jetzt im Achtelfinale geht, jetzt wird ja das große Thema aufgemacht, muss Füllkrug jetzt von Anfang an spielen. Ich bin weiterhin dafür, dass er als Joker kommt, weil das seine Rolle ist. Das ist ja das Codewort für alles gefühlt. Ne? Er kennt seine Rolle, er erfüllt sie. Und wenn er jetzt von Anfang an spielen würde, dann würden wir erstmal A, Havertz schwächen und B, würden wir uns eventuell der Stärke berauben, dass wir von der Bank nachlegen.
Aber schwächt sich Havertz nicht selber, in denen er da spielt und überhaupt gar keinen Zugriff hat, mehr oder weniger, auf das Spiel? Also das, was ich gesehen habe und das, was man lesen konnte, ist schon, dass vielleicht dann in solchen Situationen, wo der Gegner Druck macht, Groß wurde aus dem Spiel genommen, Groß hatte ja auch unfassbar viel im Vergleich Fehlpässe und hat ja auch beim Gegentor nicht gut ausgesehen, dann fehlen doch so klare Strukturen, eben diese Klarheit, die Julian Nagelsmann will. Dann hast du vorne eine Anspielstation, der auch mit dem Rücken zum Tor agieren kann, der torgefährlich ist. Ich meine, jetzt sind es, glaube ich, 19 Länderspiele, 13 Tore. Natürlich ist er ein guter Joker, aber er ist deswegen ein guter Joker, weil er ja nicht von Anfang an spielt. Vielleicht ist er auch ein guter Starter, das weiß man ja nicht. Also gerade dieses Spiel hat mir doch jetzt nochmal gezeigt, Füllkrug vorne würde dem Ganzen doch vielleicht gut tun.
Also ich persönlich finde, dass Havertz sehr fleißig gespielt hat. Das darfst du halt auch nicht vergessen. Also beim Anlaufen war er gestern, ich meine, das ist nicht das, was wir als Kernkompetenz von Kai Havertz sehen. Aber wir waren gestern im Offensivspiel insgesamt nicht da. Und Füllkrug, der dann vielleicht auch gegen eine Mannschaft kommt, die ein bisschen müder wird, der ein sehr gutes Kopfballspiel hat. Aber klar ist auch, Füllkrug auch vor der Kulisse in Dortmund, seinem Stadion, mit dem Selbstvertrauen, das er hat, dann kannst du den natürlich auch von Anfang an bringen. Das ist gar keine Frage.
Dann blicken wir mal auch auf andere Personalie, will ich mal sagen, bei diesem Spiel. Unter anderem deswegen ist Patrick Ittrich ja auch hier. Daniele Orsato, der Italiener, hat das Spiel gepfiffen und das nicht unbedingt geräuschlos. Vielleicht erstmal allgemein, Patrick, wie hast du sein Spiel wahrgenommen?
Ich bin das erste Mal dabei, in dieser EM zu sagen, dass das keine durchweg Top-Schiedsrichterleistung war. Also ich bin ja immer vorsichtig damit, weil ich ja selber im Glashaus sitze. Das wisst ihr ja, dass das bei mir auch häufig vorkommt, dass man das über mich sagt, auch zu Recht. Ich fand seine Zweikampfbeurteilung generell nicht gut. Das ist so ein verdienter Mann, deswegen, aber man muss ja da fachlich bleiben. Das nützt ja nun mal nichts. Der ist jetzt 48, er hat sein letztes Spiel in der Champions League jetzt gepfiffen, das wird seine letzte EM sein und dann wird er aufhören. Das ist mit in dem Alter natürlich schon noch hoch, also echt, muss man schon echt alle Hüte vorziehen. Ich muss allerdings sagen, dass er mich gestern nicht so überzeugt hat und das dass jetzt keine Top-Performance vom Schiedsrichter war. Das hat jetzt mit der Einzelentscheidung gar nichts zu tun. Die erste wurde ja korrigiert, die hat er nicht erkannt und die zweite war ja, ist ja sehr streitbar, muss man sagen. Insofern bin ich nicht ganz so überzeugt gewesen. Und es gab eine Situation, das müsste man sich vielleicht nochmal anschauen, vielleicht kann ich die auch irgendwann nochmal zeigen im Studio. Als das Spiel abgepfiffen wurde, haben sie Orsato eingeblendet und der war stinksauer auf sich selber und stapfte, er blieb ja gar nicht im Mittelkreis stehen, wie man es normalerweise macht und wartet auf die Spieler und klatscht ab. Er ist Richtung Ausgang gegangen, gestapft, stinksauer, als ob es hier oben geglüht hätte und ist runtergegangen. Der war so unzufrieden mit sich selber, weil er wusste, dass er an diesem Tag keine gute Leistung gebracht hat, dass er da runtermarschiert ist.
Das kennen wir sonst nur von Patrick Ittrich, wenn er im Zwick kein Getränk mehr bekommt und dann wutentbrannt die Kneipe verlässt. Aber
jetzt, das ist korrekt.
Jetzt darf ich dich mal loben, lieber Patrick. Ja. Ich finde, dass du diese Entscheidung, keinen Elfmeter für Deutschland, als Breyer umklammert wird,
ja,
dass du das sehr gut erklärt hast. Weil, also ich würde jetzt sagen, als Journalist und ehemaliger Viertligatreter, es sind natürlich schon noch ein paar Parameter da, dass du sagen kannst, da kannst du einen Elfmeter geben. Weil wenn du so lange hältst als Abwehrspieler, in so einem Griff, dann musst du dich wahrscheinlich irgendwann noch nicht wundern, wenn der Schiedsrichter auf den Punkt zeigt. Trotzdem fand ich das explizit klasse, wie du das erklärt hast, dass in einer solchen Situation auch ein bisschen die Dynamik des Zweikampfs, des Spiels dazu gehört und sie sind beide sehr statisch und nachher sinkt er fast mehr, als dass er gezogen wird. Also dort keinen Elfmeter zu geben, obwohl sich alle aufgeregt haben, kann ich aus dem Spiel heraus absolut nachvollziehen und da wollte ich mich einfach mal bedanken, weil du das wunderbar erklärt hast.
Das finde ich sehr nett. Ich kriege ein bisschen Druck aus der Basis, weil mir nachgesagt wird, ich hätte da doch für alle Amateurschiedsrichter mich auf Strafstoß festlegen sollen. Ich weiß, ich kenne diesen Moment, den habe ich als Schiedsrichter auch. Ich sehe eine Situation und bin gleich 1000% überzeugt davon, wie es ist. Also ich sehe das und sage, klarer Strafstoß. Also da wird einer aus den Socken gekloppt oder der wird runtergerissen, der läuft weg und kann sich nicht halten, wird geklammert oder wird am Trikot gezogen, will einköpfen und ich habe sofort dieses Strafstoß. Das hatte ich da nur 0,0. Ich habe mir die Situation 5-6 Mal angeschaut. Ich habe mir natürlich, wenn es ist für einen Schiedsrichter ja auch nicht einfach, also für mich jetzt in den Live-Kommentar sofort eine Meinung abzugeben, weil manchmal sich auch Szenen entwickeln. Gerade im Schiedsrichterwesen ist es extrem, dass in einem Moment alle sagen Strafstoß und 10 Minuten später sagen alle kein Strafstoß. Manchmal entwickeln sich Szenen. Diese Szene könnte sich auch entwickeln, wobei ich glaube, die versendet sich, das sagt man ja so, ne? Weil Deutschland das Tor geschossen hat am Ende und es keinen mehr juckt. Aber ich glaube, über die Szene wird auch diskutiert werden. Für mich ist es klar, den kannst du geben. Ohne Frage. Wenn Orsato, er stand auch gut und er hat für sich entschieden, deswegen hat der Videoassistent auch nicht eingegriffen, weil er sieht die Szene, er beschreibt sie dem Videoassistent, er sagt für mich, ich sehe ihn klammern, es reicht mir aber nicht, wird dann Details genannt haben, ich weiß nicht welche, und deswegen hat er nicht gepfiffen und deswegen hat auch der Videoassistent nicht eingegriffen, weil es halt nicht klar falsch für ihn war. Wenn er den pfeift, bleibt er auch stehen, weil der Wittmer, der klammert auch über einen längeren Zeitraum, den kannst du schon geben, allerdings finde ich, die beschriebenen Parameter, die ich sagte, er legt sich ein bisschen rein, er will nicht nach vorne weg. Also für mich war keine Dynamik vom Bayer aus, alles dafür zu tun, Richtung Spiel und Richtung Ball zu gehen. Für mich hat er die Situation ausgenutzt, hat gemerkt, da ist einer hinten, der klammert mich ein bisschen. Jetzt irgendwann gucke ich mal, was mache ich aus der Situation und dann ist er irgendwann zu Boden gesackt. Das ist für mich halt nicht die Mutter aller Strafstöße und deswegen habe ich es versucht zu erklären und zu sagen, okay, das ist so. Und bei mir, explizit bei mir, das ist dann vielleicht auch eine persönliche Note, kommt eine Sache dazu. Ich bin kein Freund von Larifari-Strafstößen, weil ein Strafstoß einen extremen Ausgang aufs Spiel hat. Und Spieler sollen das Spiel entscheiden und nicht der Schiedsrichter. Und deswegen bin ich ein Freund davon zu sagen, das muss 1000% klar sein, damit ich als Schiedsrichter dort auf den Punkt gehe. Und deswegen war es für mich im ersten Moment kein Strafstoß. Applaus Wahnsinn. Von Thomas Wagner.
In diesem ist ja ein Podcast, Moment ist es so, dass Patrick Ittrich mehr glänzt als sein wunderbares T-Shirt, dann nutzen wir doch mal deine Dynamik. Julian Nagelsmann hat ja nach dem Spiel gesagt, dass er keine klare Linie gesehen hätte. Er ist ja bei der Bayer-Aktion sagt er ja nicht mal, dass das eine klare Fehlentscheidung war. Er sagt aber, Kai Havertz hätte einen Elfmeter bekommen müssen und das 1-0 von Andrich, das hätte er so laufen lassen. Was sagt ihr dazu?
Also das haben wir heute Morgen auch beim Frühstück diskutiert. Ich habe mich wirklich auch gefragt, was 1-0, ist das wirklich eine klare Fehlentscheidung oder muss da der Schiedsrichter, der Videoschiedsrichter eingreifen? Das wäre jetzt meine Frage auch an dich gewesen, Patrick. Und die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, Ndoye war ja gelb vorverwarnt und macht dann dieses Foul an der Außenlinie gegen Mittelstädt, wo Sandro Wagner und Julian Nagelsmann sich extrem aufgeregt haben. Also da sind wir wieder bei der Linie, ne? Also er war ja schon relativ streng.
Ja, aber wenn du das Foul vergleichst zwischen Ndoye, ja, und mal angenommen das Foul an Havertz, das Foul von, Entschuldigung, Musiala, wo das Tor aberkannt wurde. Das waren ja zwei ähnliche Foulspiele vielleicht, wie auch immer. Aber es gab ja keine gelbe Karte. Also man muss da sauber bleiben. Man muss regeltechnisch sauber bleiben. Zum einen, Musiala trifft nicht den Ball, sondern den Gegner. Der Gegner, und das muss man auch einem Gegner hoch anrechnen, der bleibt nicht liegen und dreht sich 18.000 Mal, dann wäre nochmal was ganz anderes gewesen, sondern der hat sich kurz das Bein gehalten, hat gemerkt, scheiße, ich wurde getroffen, steht wieder auf, um in die Verteidigungsposition zu gehen und in seine Kette wieder reinzukommen, weil er merkt, der zweite Angriff startet. Das muss man so einem Spieler auch mal hoch anrechnen. Wir sagen ja immer, der Spieler soll fair bleiben, der soll nicht liegen bleiben, hat der Spieler nicht gemacht. Das ist für mich ein assreines Foulspiel. Ohne Videoassistent, in Zeiten ohne Videoassistent, wäre das durchgerutscht, weil der Osato hat ja auch nicht gepfiffen, weil er es auch nicht erkannt hat. Aber Musiala trifft nicht den Ball, er trifft den Knöchel des Spielers. Das ist ein klassisches, normales, assreines Foulspiel. Und dadurch nimmt er dem Spieler die Möglichkeit, wieder einzugreifen. Und deswegen ist das für mich, ehrlicherweise, ein ganz klares Foulspiel. Und die Kraft der Bilder, das ist unser Problem, das versuche ich immer wieder zu erklären, im Zeiten des Videoassistenten. Du kommst von dem Bild nicht weg. Was willst du denn jetzt? Jetzt geht der Schiedsrichter nach draußen und du sagst ihm, hör zu, Daniele, der wird unten getroffen, das ist ein Foulspiel für uns, schau es dir bitte einmal an. Was soll der Schiedsrichter machen? Der sieht dieses Foulspiel und sagt, okay, alles klar, ich hätte da pfeifen müssen und dann wäre gut gewesen.
Ja, also da ist es mir fast schon peinlich, dir wieder zuzustimmen, da verstehe ich wirklich die Diskussion nicht. Der Ball kommt rein, der Musiala ist nicht am Ball und er trifft den Gegenspieler, den Erbischer, glaube ich, am Knöchel. Ja. Das ist ein glasklares Foul. So, der Ball wird rausgeschlagen und du sagst ja was Richtiges. Die müssen sich ja wieder neu formieren in der Kette. Natürlich macht der Amtrich einen Schuss und natürlich ist das ein Fehler von Sommer. Aber wenn das nicht mehr abgepfiffen wird, also zwei Aktionen vor dem Tor, dann können wir den Videobeweis wieder abschaffen. Also das ist ein ganz ehrlich, das ist ein glasklares Foul. Da verstehe ich persönlich die Diskussion einfach nicht. Punkt.
So, und jetzt kommt die zweite, weil Trainer und Spieler machen eines ganz gerne, sie vermischen die Situation gerne miteinander und wollen alles gleich bewertet haben, was du nicht gleich bewerten kannst. Der Ndoye, der hat eine gelbe Karte. Und dann streichelt der so ein bisschen den anderen über den Knöchel. Der Mittelstädt macht da 38 Umdrehungen an der Seitenauslinie. Im Gegensatz zu dem Spieler, der am 16er da lag, der Ebischer, und will eine gelb-rote Karte provozieren, weil er ganz genau weiß, der Spieler, der mich gerade hier so ein bisschen berührt hat, der hat schon gelb. Das ist Fußball. Ich kenne mich doch aus in dem Geschäft. So. Und das ist keine gelb-rote Karte. Die Summe ist der Verweis des Spielers vom kompletten Spiel. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dafür war das kein so klares, verwarnungswürdiges Foulspiel, als den vom Platz zu stellen. Und dann kommt die dritte Situation, über die sich der Nagelsmann aufregt. Der Tah, der macht da den Judoka, springt mit dem Fuß dem da oben gegens Gesicht und dann sagt er, das ist für mich keine gelbe Karte. Bei aller Liebe,
das ist klar Geld. Ja, es ist klar Geld. Aber es war auch sein erstes Foul.
Stopp, Janik, jetzt muss ich nochmal da reingehen, weil das regt mich richtig auf. Wenn ich das höre, das war sein erstes Foul. Wenn ich mit dem ersten Foul einen die Rübe abtrete, ist es dann keine rote Karte?
Nein, das war ja auch ein gelbwürdiges Foul. Aber
ich möchte, dass du diesen Satz streichst aus deinem Vokabular. So,
ich muss hier mal kurz intervenieren. Patrick Ittrich, so redest du nicht mit Janik Bakic. Ja. Mach ihm keine Angst.
Du musst wissen, bist ja eigentlich hier in einem Drittliga-Podcast. Der Videobeweis ist für mich aber was ganz Neues, ne? Deswegen, wir spielen ja noch.
Jetzt hast du selber gesagt, Drittliga-Podcast
ist. Wir spielen ja authentischen Fußball in der dritten Liga, da gibt's sowas nicht. Deswegen ist das alles für mich, da geht ein Schiedsrichter.
Ich pfeife auch in der Liga.
Ja, das machst du vor allem auch sehr gut. Gerne häufiger.
Danke.
Also da muss man sagen, jetzt bin ich wieder völlig verwirrt hier. Also erstens mal ist, das ist ja Wahnsinn, ein völlig übermüdeter Christian Straßburger ruft den Kriminalhauptkommissar Patrick Ittrich zur Ordnung, weil er den Chefarchivar der dritten Liga zusammengefaltet hat. Janik Bakic ist so verschreckt, dass er sein Licht unter den Scheffel stellt und erzählt, ich bin ja eigentlich nur ein Drittliga-Podcast. Leute, was ist denn los? Das ist Expertise zur Europameisterschaft.
Wahnsinn, und, das ist in der Tat wahr.
Genau.
Nein, ich denke, ihr versteht mich.
Und auch da, nein, das ist nämlich genau das, was du sagst. Ich verstehe ja zum Beispiel, bei einer EM gucken jetzt 25 Millionen Deutsche, wo vielleicht, sagen wir mal, 15 Millionen jetzt gar nicht so regelmäßig gucken und sowas. Aber auch da, Patrick, und auch auf die Gefahr hin, dass es jetzt heißt, ja, warum reden die denn nicht besser darüber oder sowas? Also wenn Jonathan Tahrs Aktion keine gelbe Karte ist, dann habe ich nie ein Fußballspiel gesehen. Wie du gerade sagst, der sitzt oben fast bei dem oben drauf, wie hoch der die Füße kriegt, also von der athletischen Leistung, absolut Hut ab. Aber ich weiß nicht, und das finde ich dann auch ein bisschen schwierig, sage ich ganz ehrlich. Ich finde, dass Julian Nagelsmann im Moment richtig viel gut macht, dass er kommunikativ richtig gut ist. Aber dieses so ein bisschen, ich laufe mit Sandro Wagner jetzt so ein bisschen aufgepumpt hier durch die Coaching-Zone und sage nachher, dass jede Entscheidung falsch war, da weiß ich nicht, ob das so der richtige Ansatz ist.
Nein, es gab andere Situationen in der Tat, wo die Zweikampfbeurteilung, und das fällt ganz vielen ja fast gar nicht auf. Er hat gar nicht so Unrecht, dass er sagt, ihm fehlt ein bisschen die Linie, aber er benennt völlig falsche Situationen und das ist das Problem.
Dann wollen wir jetzt nicht noch zu tief oder noch tiefer reingehen, in welchen Situationen Osato da nicht reagiert hat, sondern wollen wir uns an den Fakt festhalten. Deutschland schlussendlich dann 90+2 das Tor gemacht, damit Gruppensieger der Gruppe A, und jetzt schaut alles auf die Gruppe C. Wer wird dort der Gegner? Und jetzt brauchen wir natürlich keinen geringeren als Thomas Wagner. Das Orakel, es wird ja gespielt, Dänemark gegen Serbien, England gegen Slowenien. Wie sagte man früher, welches Schweindall hätt's denn gern?
Also erstens mal, Orakel ist schwierig, weil ich glaube, ich bin 63. von 222 im Tippspiel. Also ganz graues, biederes Mittelmaß. Früher hätte man vielleicht gesagt, hab noch Kontakt zu den UEFA-Cup-Plätzen oder sowas. Ich bin enttäuscht von den Engländern, das muss ich schon sagen. Ich habe vorher gesagt, das sind für mich einer der beiden Top-Favoriten. Man kann natürlich sagen, wenn du nicht gut spielst und bist immer noch Tabellenerster, das hat für Deutschland früher ganz oft gereicht, als Startrampe oder Italien auch, um weit zu kommen. Ich habe zu Yannick letztens im Auto gesagt, die Engländer haben so ein wunderbares Spielermaterial. Ich verstehe nicht, warum der Southgate sie jetzt, den ich eigentlich schätze, der hat eine gute Turnierbilanz, die auch mal von der Kette lässt. Also die spielen irgendwie so, okay, wir machen ein Tor und dann passiert nichts. Dennoch ist England natürlich mit Abstand der stärkste Gegner in dieser Gruppe. Ich erwarte die Dänen als unseren Gegner und ich erwarte, dass die Dänen sich viel abgeguckt haben gestern bei der Schweiz, weil du natürlich, Dänen haben auch ausgebildet gute Spieler, die alle in den Top-Ligen Europa spielen und die sind taktisch sehr diszipliniert. Gegen die Serben hättest du wahrscheinlich den emotionalen Faktor. Die Serben sind sicherlich eine Mannschaft, die sich in ein Spiel reinsteigern können. Slowenien ist für mich ähnlich aufgestellt wie die Dänen, aber auf einem Niveau tiefer. Also ich lege mich fest, Deutschland gegen Dänemark, und ich denke, das sollten auch wir nach den Lehren von gestern gewinnen.
Gibt es da irgendeinen Widerspruch oder einen anderen Wunsch?
Mir ist egal, muss jeden schlagen. Oh Gott. Ja, ist so. Ja, aber jedes Mal macht man sich Gedanken darüber, wen können wir, und dann guck dir mal die Gruppenkonstellation an. Du weißt ja gar nicht mehr, wer gegen wen spielt. Spielt Zweiter gegen Zweiter, Erster gegen besten Gruppen Dritter, Erster gegen Zweiter. Ist doch völlig egal. Wenn ich diese Wand da bei uns sehe im Analysezentrum, guck da hinten drauf und jedes Mal musst du anders rechnen. Entweder sie spielen und sie wollen Europameister werden, dann fangen sie an, jeden zu schlagen ab dem Achtelfinale und fertig. Ich weiß, dass es natürlich für den Kopf einfacher ist, wenn du generell Gegner hast, der auf dem Papier einfacher zu bespielen ist vielleicht, aber es ist egal. Dann kommt halt Spanien oder wer auch immer, dann werden die aus dem Stadion geschossen und dann wird man Europameister. Ich kann das nicht mehr hören, dieses Rumgeeier.
Aber mit dem Baum, Entschuldigung, das liegt ja an 24 Teilnehmern mit den Gruppendritten. Das ist ja das Ding. Bläh das Ganze auf 32, mach 32 Nationen, dann kannst du wieder
und
leichter
fertig
rechnen.
Ja.
Also aus DFB-Sicht ist es jetzt natürlich schwierig, weil du jetzt deinen Gegner noch nicht kennst. Der wird auch erst am Dienstagabend ermittelt. Also erst am Dienstagabend weißt du wirklich, gegen wen du spielst. Deswegen haben jetzt die Analyse-Jungs um Sandro Wagner und Co. Werden jetzt wahrscheinlich Nachtschichten schieben, weil sie sich jetzt auf 3-4 Gegner konzentrieren müssen.
Ey, da sind drei, Yannick, da sind drei iPads auf der Bank. Ich sehe das ja in der Bundesliga. Die haben da 18 iPads auf der Bank mit 35. Die haben alle ein besseres Headset als ich auf dem Platz. Die sitzen da oben verbunden. Die haben 32 Taktiktrainer, 12 Co-Trainer, 38. Bei aller Liebe, ich habe da kein Verständnis für.
Patrick, ich bin sowas von bei dir, aber du hast noch nie über einen längeren Zeitraum mit Jannik Bakic zusammengearbeitet. Ich habe morgens das erste Müsli noch nicht da, da kommt der Tagesablauf. Und dann macht das Jannik dann so, ja, wir brauchen ja noch was Exklusives diese Woche. Ich rechne mit Schlotterbeck in der PK, Füllkrug vorm Spiel, sollen wir Kimmich anfragen? Das ist ja fast hier ein Schachspiel, was er macht. Dann hat er den Bild-Zeitungsfotografen, das darf man nochmal sagen, Dennis Broster, das ist eine Legende. Wenn nachts ja. um 2:39 Lena Wurzenberger ins Quartier einfährt, dann liegt Dennis Broster im Gebüsch und hat dieses Foto. Das Thema hat er aufgemacht. Das ist so, der ist von morgens bis abends ist der in dieser Matrix drin. Deshalb hat er Mitleid mit Sandro Wagner, der kann sich seine Schnotte gar nicht mehr stutzen. Ich finde was anderes ganz bemerkenswert. Wir haben 6 Tage Pause für dieses Spiel und der Gegner hat nur 4 Tage Pause. Das ist ein Vorteil für uns.
Richtig.
Das ist doch herrlich. Gucke auf die Uhr und würde sagen, wir schauen einmal kurz auf Schottland gegen Ungarn. Da gibt es natürlich diverse Thematiken.
Genau, Strasse, das ist jetzt erstmal viel wichtiger. Ja? Wie war es für dich gestern Abend? Wie viel hast du mitbekommen vom deutschen Spiel eigentlich? Das ist ja immer interessant, wenn man so parallel kommentiert, ob du wirklich auch dann weißt, ah, okay, Deutschland liegt gerade hinten. Wie viel bekommst du damit und wie viel musstest du dich auf dein eigenes Spiel konzentrieren?
Naja, diese Sache, dass wie Deutschland spielt, dafür habe ich ja einen Kommentatorenassistenten. Das ist ja hier bei der Europameisterschaft unser Magenta-Sportexperte Steven Ruprecht. Der hat da immer ein Auge drauf geworfen.
Der hat heute Geburtstag, ne?
Der heute Geburtstag hat. Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Er ist unter anderem fünffacher Landespokalsieger, Weltmeister. Nein, der WM-Titel kann mit dem Landespokal nicht mithalten. Frag mal Jannik Bakic. Ja, das war gestern. Es ist natürlich jetzt, muss man auf die erste Situation schauen in Stuttgart. Es war eine unfassbare emotionale Achterbahnfahrt, so würde ich das mal sagen. Und natürlich schaut alles auf Barnabas Schwager, 68. Minute, Zusammenprall mit dem schottischen Torhüter. Und danach gab es, wenn man das so salopp sagen darf, Eriksen-Vibes. Also das Stadion war schockiert, es war auch sofort still. Vargas wurde ganz unglücklich getroffen und ist sofort bewusstlos liegen geblieben und hat eine Körperhaltung gehabt, die einem sofort Gänsehaut wirklich verschaffen hat. Man hat nur gedacht, was ist da passiert, um Gottes Willen. Man hat auch gemerkt, dass die UEFA Schlüsse gezogen hat aus dem Herzinfarkt von Christian Eriksen auf dem Feld bei der letzten Europameisterschaft. Es kamen sofort UEFA-Leute, die das Ganze abgeschirmt haben, damit man nicht sieht, wie der Spieler behandelt wird. Und dann gab es leider auch 1-2 Dinge, die nicht gut funktioniert haben. Die Notärzte sind überhaupt nicht gelaufen. Die wurden von der ungarischen Bank, von Szoboszlai, wurden die gebeten, jetzt mal schneller zu gehen. Ja, Szoboszlai, das sieht man, das Bild wird um die Welt gehen, hilft dann selber mit, diese Bahre dahin zu bringen. Also keine Ahnung, was da ist. Da muss definitiv reagiert werden. Und dann wurde er minutenlang, wurde Vargas dann minutenlang behandelt. Das war wirklich absoluter Schockzustand und da war dann auch nicht mehr in dieser Zeit irgendwie an dieses Spiel zu denken. Man hat aber dann sofort gemerkt, irgendwann gab es die Information ans ungarische Team, er ist wieder bei Bewusstsein, er ist auch ansprechbar, ihm geht es den Umständen entsprechend gut, er ist auf dem Weg ins Krankenhaus in Stuttgart und auf einmal ist irgendwas passiert in diesem Stadion und bei dieser Mannschaft. Das war ein ganz anderes Fußballspiel, zuvor 0-0 zur Halbzeit, wirklich, man hat wieder gedacht, also die beiden scheiden auch völlig zu Recht aus, aber danach entstand eine Dynamik, Schotten brauchten ja eigentlich ein Tor, um als einer der besten 4 Dritten das erste Mal ins Achtelfinale einzuziehen. Und die Ungarn wollten unbedingt für Vargas das Tor machen und dieses Spiel gewinnen. Und dann sind Dinge passiert, die wir jetzt vielleicht mal einmal kurz besprechen müssen. Ich habe ja über den Schiedsrichter gesprochen, Facundo Teo, Argentinier. Es gibt ja so ein Austauschprogramm der UEFA mit diesem hiesigen Verband. Der hatte dieses Spiel teilweise überhaupt nicht mehr im Griff. Es hätte in der 80. Minute meiner Meinung nach einen klaren Elfmeter geben müssen für Schottland, wo Orban einfach ja dem Gegner in die Wade tritt mit dem Knie. Es meldet sich auch kein Videoassistent. Das sagen die Schotten ja jetzt auch zu Recht. Das ist nicht möglich. Ich weiß nicht, Patrick, ob du dir die Situation angeschaut hast.
Leider nein. Ich wusste auch gar nicht, dass dass der Schiedsrichter dort auch keine gute Performance abgeliefert hat und hätte mir natürlich die Szene jetzt schicken lassen können. Ich habe noch nicht reingeschaut, leider.
Patrick, ich kann's kann es dir sagen. Patrick, ich bin ja nicht nur dein Medienberater und fürs Nachtleben in Köln zuständig. Ich habe die Szene gesehen. Ich bin ganz klar bei Strassi. Also das ist für mich die Fehlentscheidung der bisherigen EM.
Okay, also darf ich während ich mit euch spreche, einmal in dieses Spiel reingehen und mir das angucken? Ihr sprecht ja noch 3-4 Minuten.
Natürlich.
Und ich gucke mir die Szene einmal an.
Aber ich weiß nicht, wie du es beurteilst, Strassi. Ich finde, das ist ein klarer Elfmeter, weil da ist dann auch die Situation 1-1 aufs Tor. Orban will nicht mehr den Ball, der will das Ding verhindern. Ich finde, da sind die Schotten, du hast jetzt gesagt, das war kein gutes Spiel, aber da sind die Schotten schon ein Stück weit, würde ich fast sagen, betrogen worden.
Ich mag das Wort nicht.
Also betrogen
die nächste Runde. Das macht keiner mit Absicht.
Nein, das ist doch klar, du hast vollkommen recht. Jetzt sage ich einmal was Falsches, dann habe ich den direkt auch schon wieder am Hals, diesen Kettenhund da.
Ja, es tut mir leid. Also. Es gibt so Wörter bei Schiedsrichtern, finde ich, die lösen bei mir immer irgendwas aus, weißt du, weil die Unparteilichkeit in Gefahr ist. Ja. Und das sind so meine höchsten Güter und deswegen mag ich solche Wörter
nicht. Die Schotten, die jetzt zum 12. Mal bei einer Endrunde waren, ob WM oder EM, die ja schon oft mit Pech und wegen einem Tor gescheitert sind, haben gestern meiner Meinung nach großes Pech gehabt, dass diese Entscheidung nicht getroffen wurde, weil Robertson hätte den wahrscheinlich verwandelt und es wäre eine große Chance gewesen, weiterzukommen. So möchte ich sagen.
Ja, und ich verstehe natürlich die Intervention von Patrick Ittrich und natürlich war da kein, das ist ja auch immer so, wer macht das schon extra? Aber man muss dann schon sagen, von einem klaren Unvermögen im Schiedsrichterteam. Also mein erster Gedanke war, als diese Situation war, Theo sieht das und will auf Elfmeter entscheiden. Das sieht irgendwie so aus in seiner Dynamik, lässt dann aber weiterspielen und Alejandro José Hernández, so schön der Name auch ist, der Videoassistent, ist für mich gestern Abend ein Totalausfall, dass der sich da nicht meldet und dem
Theo Minute?
Sagt, hör mal zu, mein lieber Freund, 78. Hör mal zu, mein lieber Freund, da musst du auf Elfmeter entscheiden, beziehungsweise schau dir das nochmal an und fäll dann deine Entscheidung. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Das tut mir brutal leid für die Schotten.
Ja, mir tut es auch leid, weil ich finde, die Schotten waren gegen uns überhaupt nicht gut, aber gegen die Schweiz haben sie ordentlich gespielt und ich hätte es ihnen einfach gegönnt, auch für diese unfassbar geilen Fans, mal weiterzukommen. Wobei, wie du sagst, bei den Ungarn ist dann auch ein Knopf gestern wahrscheinlich aufgegangen und jetzt sind wir übrigens wieder bei dem Modus. Es kann den Ungarn ja passieren, dass sie bis Mittwoch hier in Deutschland sitzen und warten auf die letzte Gruppe, dass sie als Vierter durchrutschen und das ist den Albanern vor 8 Jahren auch passiert. Die haben montags, glaube ich, 3 Punkte gehabt und haben dann eine halbe Woche gewartet und mussten dann nach Hause fliegen. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil ich glaube, mit 3 Punkten und minus 3 Toren wirst du nachher so auf der Kippe sein. Irgendwie wahrscheinlich Vierter oder Fünfter in dieser Rangliste.
Ja, definitiv. Patrick, du guckst dir das in Ruhe an, da können wir gleich dann nochmal abschließend über diese Elfmetersituation sprechen, aber danach auch das Spiel, es gab 10 Minuten Nachspielzeit, in der ist alles passiert. Also, die Ungarn hatten Chance auf das Tor, die Schotten hatten eine Chance auf das Tor, die hatten, glaube ich, in 90+8 McTominay auf Henley, der Abwehrspieler, der nach vorne geht und dann nicht das 1-0 macht, dann hat Schottland eine Ecke und aus dieser Ecke resultiert dann eine Kontermöglichkeit, 90+10 in der 100. Spielminute, die Ungarn über Szoboszlai eigentlich gar nicht mal so gut machen auf den eingewechselten Szobot. Der schafft es aber irgendwie, sich da zu lösen, spielt auf die rechte Seite auf den aus der Bundesliga bekannten Szalai, der dann da durchläuft, den Pass wieder zurückspielt, in den Rückraum sozusagen, wo Szobot steht und trifft und was danach passiert in diesem Stadion.
Okay, ich kann es erklären.
Sowieso schon. Warte, Patrick, sowieso schon die Dynamik und die Stimmung in diesem Stadion, das war so elektrisierend, das habe ich so noch nie erlebt. Aber die Ungarn sind ausgerastet, das war einfach nur unfassbar. Und jetzt, Patrick, deine Einschätzung zur Elfmetersituation. Warum ist es doch kein Fehler gewesen vom Schiedsrichter?
Doch, den musst du schon pfeifen, aber ich kann es erklären, warum der nicht gepfiffen wird. Es gibt nämlich eine, wir haben bei der WM, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, die Situation von Uruguay gehabt gegen Ghana von Daniel Siebert. Könnt ihr euch an den nicht gegebenen Elfmeter erinnern?
Cavani, glaube ich, ne, oder?
Cavani. Und könnt ihr euch an die Argumentation erinnern, warum wir gesagt haben, es ist kein Elfer, aber im Nachhinein, eigentlich musst du den geben, weil man darf in diesem Fall wirklich keine Entschuldigung für den Abwehrspieler suchen. Es passiert Folgendes. Es gibt eine Kameraeinstellung, die ich eben gerade gesehen habe, in der der Stürmer seinen Lauf verlangsamt und das linke Bein rausstellt. Und das ist das Argument für den Videoassistenten zu sagen, der will den Strafstoß provozieren, indem er sozusagen den Kontakt des dahinterlaufenden Spielers provoziert, indem er den Kontakt herstellt durch das Herausstellen des linken Beines. Wenn ihr euch die Situation noch einmal gleich anschauen möchtet, einfach nur so, dann wisst ihr, was ich meine. Ich bin trotzdem der Meinung, dass du den pfeifen musst, weil er ist in einer viel besseren Situation. Denn man könnte auch sagen, er schirmt den Ball mit dem linken Fuß ab. Man kann für alles eine Erklärung finden. Deswegen bin ich der Meinung, den musst du pfeifen, da musst du Strafstoß geben, dann sagst du, es kam vom Ball, gibt's eine gelbe Karte, keine rote, gibt's Strafstoß, fertig. Aber die Argumentation, die sich der Videoassistent guckt, sich das aus allen, ich versuche nur zu erklären, damit man nachvollziehen kann, warum er nicht eingreift. Ich suche keine Entschuldigung für den Schiedsrichter, versteht mich bitte nicht falsch. Er versucht, sich jede Kameraperspektive anzugucken und dann findet er diese eine Kameraperspektive und sieht, boah, der will den haben. Der stellt den links raus. Jetzt weißt du auch nicht, was der Schiedsrichter ihm gesagt hat. Weil das ist immer die Grundlage dessen, weswegen einer eingreift oder nicht eingreift. Die Eingriffsschwelle für einen Videoassistenten ist immens hoch, wenn der Schiedsrichter ihm das beschreibt, was ich euch gerade erklärt habe. Und trotzdem musst du den pfeifen, weil dann sind alle zufrieden.
So, und da zwei Sachen, lieber Patrick. Ich weiß nicht, ob er ihn sich angeguckt hat selber nochmal. Das fände ich in dem Falle zwingend notwendig, wenn du dieses Hilfsmittel schon hast. Da verstehe ich dann auch den Assistenten, der nicht zumindest sagt, guck nochmal drauf. Und das zweite Argument schlägt für mich auch alles. Genauso wie ich dich eben über den grünen Klee gelobt habe, für die Dynamik der Breyer-Szene, muss ich es hier sagen, wenn du das siehst, der Stürmer hat eine gute Position, der läuft aufs Tor zu. Mit diesem Treffer ist er ein Nationalheld, da wird in 700 Jahren noch sein Name besungen. Und der soll sich da fallen lassen, das hat irgendwie eher was nicht mit der Situation des Spiels zu tun.
Das ist zu fachlich.
Von mir oder was?
Oder
von
dir? Ja, genau. Nein, aus Schiedsrichtersicht. Zu fachlich. Ja. Strafstoß fertig.
Ja, genau, es ist für mich
ein Elfmeter. Also ich verstehe es auch nicht. Jedem ist ja klar, worum es hier geht. Letztes Gruppenspiel. Der Schiedsrichter weiß auch, was ist das, was würde dieses Tor für Schottland bedeuten. Nach dieser Szene übrigens läuft das Spiel noch 2 Minuten weiter. In diesen 2 Minuten hat der Videoassistent ja bereits die Möglichkeit, in aller Ruhe sich das alles anzuschauen, weil es gar nicht unterbrochen werden muss. Und danach läuft es nach wenigen Sekunden einfach weiter. Das ist für mich ein Skandal.
Ich muss dich noch einmal korrigieren, Strassi. Er guckt sich das nicht in aller Ruhe an. Der Druck beim Videoassistenten, während das Spiel läuft, ist viel, viel höher, als wenn das Spiel unterbrochen ist. Weil während das Spiel läuft und der andere, ich möchte nur erklären, okay? Ich will euch erklären, wie das läuft. Ich gucke mir das jetzt an als Videoassistent und sehe und guck mir die Situation auch 38 Kamerasperspektiven an. Mein Assistent, der Videoassistent, der AVA, der sitzt daneben und verfolgt das Live-Spiel, weil da kann ja immer noch was passieren. Da ist ja richtig Druck auf die Kessel. Das heißt also, ich habe als Videoassistent richtig Druck. Und jetzt hat er sich für sich entschieden, pass auf, nee, ich bin relativ sicher, dass er diese Argumentation genommen hat, um zu sagen, pass auf, der will den erzwingen, der weiß ganz genau, wenn er sich da fallen lässt, gibt's einen Elber. Ich verstehe das auch nicht. Wenn einer blank aufs Tor zuläuft, der will da das Ding da reinknallen. So, und wenn der von hinten kommt, der Abwehrspieler, der nimmt er das billigend in Kauf, dann muss der zurückbleiben, das ist sein Pech und dann gibt es einen Strafstoß. Ja. Ich bin da komplett bei euch.
Patrick, ich verstehe das auch alles und ich will ja auch niemandem was und dass da Druck ist und so weiter und so fort, was ich nur sagen will. Alejandro José Hernández hat ja schon extra Minuten, um da drauf zu schauen. Was ich danach nicht verstehe ist, es ist so eine entscheidende Szene. Es ist das letzte Gruppenspiel. Es geht um alles. Warum gehen dann nicht alle in dieser Situation an den Monitor gemeinschaftlich? Warum sagt man dem Argentinier nicht, jetzt gucken wir es schlussendlich noch einmal zusammen an? Vielleicht wäre man dann in der Lage gewesen, gemeinschaftlich zu entscheiden, das war ein Fehler, es muss Strafstoß geben. Und ich verstehe
die Schotten.
Und diese Situation wird jetzt anders als der Torschütze in 800 Jahren. Diese Situation wird jetzt 800 Jahre besprochen. Und das tut den Schiedsrichtern allgemein auch nicht gut, die bislang in diesem Turnier wunderbar funktioniert haben. Der Videoassistent wunderbar funktioniert. Das war eine insgesamte wirklich nicht gute Situation vom gesamten Schiedsrichterteam. Ja. Und das ist einfach für die Schotten dann in dem Fall das große Wort ein Skandal. Und das tut mir einfach leid. Und das hätte man abwenden können, ganz einfach, wie ich finde.
Ja. Ich bin da auch bei dir. Ich weiß auch nicht. In der Bundesliga bin ich relativ sicher, dass man einen Schiedsrichter rausgeschickt hätte. Hier sagt man bei der UEFA, das muss alles so sonnenklar sein. Jetzt ist halt die Frage, wieso ist das nicht sonnenklar gewesen für die? Also ich bin da bei euch. Ja. Also den musst du schon geben.
Also, um mal ein bisschen die Emotionen hier wieder runterzukriegen. Also, ich glaube,
ich brauche
jetzt mal ein Spielersatztraining. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei den Schiedsrichtern ist. Haben die auch ein Spielersatztraining für die vierten Offiziellen, die nicht so viel laufen während des Spiels?
Immer, auch die Videoassistenten haben Training.
Sehr gut, weil das steht jetzt an beim DFB heute, Spielersatztraining. Wir müssen jetzt auch gleich los. Oder haben wir noch was auf dem Programm?
Nein, wir haben nichts. Ich habe auch die Information bekommen, Patrick Ittrich, der ja bereits zweimal am heutigen Morgen trainiert hat, muss jetzt auch nochmal 500 Gramm Magerquark und dann kommt die nächste Einheit. Denn ja. Bei allem, was man von ihm hält, fit ist er.
Strassi, eins muss Thomas ich auch Wagner. Noch sagen. Es gab eine Umfrage, damit möchte ich dann schließen. Florian Wirtz ist der attraktivste deutsche Nationalspieler. Er ist auf 10 gelandet im Ranking aller Teilnehmer. Unsere Mannschaft ist nur auf Position 22 von 24 Teilnehmern, was die Attraktivität angeht. Aber man hat Fernsehbilder ausgewertet aus Fernsehstudios. Man hat dazu die aktuellen Schiedsrichter der Top 5 europäischen Klassen verglichen. Und ich kann hiermit sagen, dass die KI herausgefunden hat, dass Patrick Ittrich, der geile Ittrich, wie er im Volksmund genannt wird, der attraktivste Schiedsrichter der Verbände UEFA und CONMEBOL ist. Und ich möchte hiermit die Gratulation aussprechen und bringe dir am Donnerstag persönlich deinen Pokal in Köln vorbei.
Danke, danke sehr. Die Super Ilo hat auch schon angerufen. Ich mache da ein Interview jetzt.
Gab es früher immer zerfleddert an der Tankstelle.
Bald gibt es für Patrick natürlich auch noch die goldene Henne fürs Lebenswerk. So, liebe Freunde, herzlichen Dank. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Wir hören uns dann wieder nach dem Achtelfinale, würde ich sagen.
Strassi, was ist dein nächstes
dann
Spiel?
Dann hoffentlich als Viertelfinalist. Ich fahre jetzt mit dem Zug nach Köln und dann morgen nach Dortmund. Frankreich gegen Polen. Und dann schauen wir mal, ob die Franzosen in Spiel 3 mal überzeugen können. Ich habe sie gesehen gegen die Niederlande und muss sagen, davor braucht man jetzt erstmal gerade keine Angst zu haben.
Strassi, sehen wir uns morgen? Oder musst du Pause machen? Oder ein bisschen...
Ich habe doch gesagt, ich muss morgen kommentieren. In Dortmund.
Du hast gesagt, du musst morgen nach Köln, hast du gesagt.
Ich fahre heute nach Köln und morgen nach Dortmund. Genau.
Ah, okay, dann sehen wir uns heute.
Ich glaube, bei Patrick Ittrich ist gerade der Zimmerservice erschienen. Mit dem Magerquark. Deshalb war er ein bisschen abgelenkt.
Hier ist nur bis 11:30 Frühstück. Ich muss jetzt runter. Ich habe Durst und Hunger.
Ja, aber dann ab dafür. So, liebe Freunde, es war mir eine Freude. Macht's gut. Servus. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Komm schon, jetzt ist der Augenblick. Der Moment, für den du lebst, es wird nicht einfach sein, es geht nicht alles von ganz alleine. Komm schon!